Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Ich habe geschlafen und dann bin ich irgendwie aus dem Bett gefallen. Und dann bin ich aufgewacht und habe bemerkt, dass es richtig dolle am Arm wehgetan hat. Dann durfte ich das Röntgenbild auch sehen und der Knochen war halt gebrochen und dann auch verrückt.
Ich habe mir, da war ich 38, beim Fußballspielen mit meinen Kindern den Knöchel gebrochen. Wadenbein war durch, das Schienbein in Mitleidenschaft gezogen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich wirklich wieder schmerzfrei auftreten konnte. Ich hätte wahrscheinlich viel mehr Physiotherapie machen müssen.
Ein Sturz, ein Fahrradunfall oder ein Zusammenprall beim Sport und es ist passiert. Ein Knochenbruch. Bei Kindern sind Unterarmbrüche besonders häufig. Die entstehen beim reflexartigen Abfangen. Bei älteren Menschen sind durch Stürze vor allem Oberschenkel und Oberschenkelhals betroffen. Manche erinnern sich vielleicht noch an weiße Gipsverbände, die von den Mitschülerinnen und Mitschülern mehr oder weniger kunstvoll verziert worden sind. Die Methoden, wie Knochenbrüche behandelt werden, sind aber deutlich vielfältiger und haben sich in den vergangenen Jahren auch weiterentwickelt. Es gibt Kunststoffcasts und Schienen. Wenn die Knochenbruchstücke gegeneinander verrutscht oder gesplittert sind, kommen Fixateure aus Titan zum Einsatz. In den meisten Fällen heilen die gebrochenen Knochen gut. In etwa 10% der Fälle treten aber auch Komplikationen auf. Oft steckt dahinter dann eine Vorerkrankung, wie zum Beispiel Osteoporose. Wie werden Knochenbrüche behandelt? Wann und wo treten sie besonders oft auf? Darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Mein Name ist Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Und wie immer beantworten wir später auch Fragen von Ihnen zum Thema. Und wenn Sie welche haben oder Erfahrungen schildern möchten, dann rufen Sie gerne an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und neben Informationen zu Knochenbrüchen erwarten Sie in dieser Sendung nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr auch unsere aktuellen Themen aus der Medizin. Viele Menschen dürften sich in den kommenden Monaten mit Corona infizieren und das nicht zum ersten, sondern zum zweiten, dritten oder sogar vierten Mal. Wir gehen der Frage nach, welche Risiken solche wiederholten Infektionen mit SARS-CoV-2 bergen. Und außerdem wird es um Alzheimer gehen. Wir nehmen den Welt-Alzheimer-Tag, der gerade stattgefunden hat, zum Anlass, um über die besonderen Herausforderungen und neue Ansätze bei der Pflege von Betroffenen zu sprechen. So viel zum Überblick und damit zu unserem Schwerpunkt Knochenbrüche. Und dafür ist Professor Michael Raschke bei mir im Studio. Er ist Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum Münster. Hallo Herr Raschke, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wenn wir erstmal darüber sprechen, was da eigentlich brechen kann, wie sind unsere Knochen aufgebaut?
Das hängt davon ab, welche Knochen, welche Funktionen die haben. Aber im Prinzip ist es so, dass der Knochen sehr, sehr gut durchblutet ist. Es gibt eine kräftige Knochenhaut und dann gibt es die festen Anteile, die Compacta und oder auch Corticalis genannt. Und in der Mitte ist dann so eine schwammartige Struktur, die besteht eigentlich aus so kleinen Knochenbälkchen und die können natürlich sehr gut brechen. Die Funktion dieser Knochenbalken oder des Knocheninnenlebens ist auch, dass dort Blut produziert wird. Mhm. Das heißt, der Knochen ist eigentlich auch sehr, sehr gut durchblutet.
Wie viele Knochenbrüche gibt es denn jedes Jahr in Deutschland? Gibt es da eine Statistik zu?
Ja, gibt es. Aber ich spreche jetzt nur von den Brüchen, die erkannt werden und auch als solche gewertet werden. Das sind etwa 700.000, aber ich schätze, gut eine Million Knochenbrüche könnte es schon pro Jahr geben.
Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Formen von Brüchen. Haben wir auch in den kurzen O-Tönen am Anfang der Sendung schon kurz gehört. Trümmerbrüche, Ermüdungsbrüche, Querbrüche, offene Brüche. Können Sie einmal kurz das Spektrum da aufziehen, was alles mit einem Knochen passieren kann?
Das haben Sie schon sehr schön vorgeschlagen. Also es hängt natürlich dann ab von der Energie, die vom Körper absorbiert wurde. Und wie gesagt, also es gibt relativ harmlose Brüche, auch so Wulstbrüche, die bei Kindern auftreten können. Da ist der Knochen eigentlich nur angebrochen. Und es gibt, je nachdem, wenn wir jetzt mit Schwerverletzten zu tun haben, gibt es natürlich auch Trümmerbrüche, die sehr schwer zu behandeln sind.
Mhm. Es gibt ja, Sie haben jetzt die Kinder schon angesprochen, sozusagen für jede Altersklasse typische Knochenbrüche. Woran liegt das?
Das hängt einfach davon ab, wie die Energie gewesen ist. Wenn dieses Kind, was Sie gerade beschrieben haben, vom Hochbett fällt, ist das ja relativ mildes Trauma. Wenn wir dann aber Unfälle haben, ich komme ja aus der Fahrradstadt Münster, wo wir sehr viele Fahrradunfälle sehen, dann ist es ein großer Unterschied, ob da jemand mit dem Rennrad unterwegs ist oder mit einem normalen Tourenrad.
Mhm. Bei Kindern spricht man ja auch von Grünholzfraktur. Was hat es damit auf sich?
Das ist praktisch, dass die kindlichen Knochen sozusagen sehr viel elastischer aufgebaut sind als bei den älteren Patienten. Da gibt es eine sehr kräftige Knochenhaut und dann gibt es so Teilbrüche, die so ähnlich aussehen wie praktisch bei Bäumen, die ganz jung sind, wo einfach bei einer Trauerweide einfach der Ast nur ein bisschen anbricht.
Deswegen der Name Grünholzfraktur.
Genau.
Und bei älteren Menschen Oberschenkelhalsbruch?
Ja, das sind natürlich ganz schwere, muss man sagen, Brüche, weil der Knochen eben nicht mehr so widerstandsfähig ist. Die Kortikalis, also der feste Anteil des Knochens, ist sehr viel dünner geworden. Und das sind dann Brüche, die zur sofortigen Immobilisation der Patienten führen. Das heißt praktisch, diese Menschen sind nicht mehr in der Lage, selbstständig zu laufen. Und dann muss man natürlich dann sofort intervenieren.
Die Trümmerbruch oder so ein Oberschenkelhalsbruch, die sind natürlich dann unmittelbar bemerkbar, aber gibt es auch Brüche, das haben Sie eben auch schon mal angedeutet, die sozusagen versteckt bleiben, wo die Betroffenen gar nicht merken oder es auch nicht abgeklärt wird, dass da tatsächlich ein Bruch vorgefallen ist?
Genau, das sehen wir bei älteren Menschen häufig im Bereich der Wirbelsäule oder auch am Becken, dass wir praktisch immobilisierende Schmerzen haben, aber die als erstes nicht so richtig erkannt werden und dann erst im weiteren Verlauf dann gesehen werden. Da gibt es dann spezielle Untersuchungen, die dann durchgeführt werden müssen, wie zum Beispiel Computertomografien, die das erst dann genau erkennen. Auf dem konventionellen Röntgenbild sind diese Brüche oft nicht so zu erfassen.
Und welche Skelettteile betrifft das dann hauptsächlich, solche Brüche, die unbemerkt bleiben?
Ja, also hauptsächlich eigentlich die Wirbelsäule oder auch das Becken, aber auch unverschobene Brüche. Und in Westfalen gibt es natürlich, muss man sagen, teilweise auch Leute, die so ein bisschen das härter nehmen, die sagen, ja, was von selber gekommen ist, geht von selber. Und dann wird das Ganze auch eine Zeit lang verschleppt oder bis die Schwellung abgeklungen ist und dann wird es dann später erst erkannt.
Mhm. Jetzt sind Knochen ja eingebettet in weiches umliegendes Körpergewebe. Mhm. Wie kann das beeinträchtigt werden durch einen Knochenbruch?
Es ist natürlich so, dass der Knochen sehr stark durchblutet ist und dann können also durch die Blutung die Muskellogen auch beeinflusst werden und dann kann es also zu schwerwiegenden Komplikationen führen, die dann eben auch den Muskel selber erdrücken und wir sprechen dann von sogenannten Compartment-Syndrom. Das sind Notfallsituationen, wo wir sofort chirurgisch auch aktiv werden müssen.
Kann man sagen, wie oft das vorkommt? Also wie groß ist der Anteil der Brüche, wo tatsächlich das weiche Gewebe drumherum stark in Mitleidenschaft gezogen wird?
Es gibt eigentlich ist es fast so, dass bei jedem Knochenbruch, dadurch, dass er so gut durchblutet ist, die Weichteile betroffen sind. Das hängt natürlich dann auch von der Energie ab. Es gibt auch offene Brüche, die dann weitaus gefährlicher sind, weil sie dann auch zu Entzündungen führen können.
Mhm. Ein bisschen haben Sie schon angedeutet, gibt es Vorerkrankungen oder auch Eigenschaften, die Knochenbrüche wahrscheinlicher machen oder begünstigen?
Es gibt angeborene Situationen, wie zum Beispiel die Osteogenesis imperfecta. Das sind Bruchheilungsstörungen, die dann immer wieder auftreten. Das sind Menschen, die hundertfach Brüche erleiden, aber das häufigste ist natürlich die bekannte Osteoporose, bei der die Knochen und die Kalksubstanz immer weiter abnimmt und der Knochen dann eben durchaus gefährdeter ist.
Kann man den Knochenbrüchen vorbeugen, abgesehen von vorsichtigem Verhalten und dem Vermeiden von Stürzen natürlich in entsprechenden Situationen?
Also gutes Training ist sicher wichtig. Andererseits ist es natürlich so, dass durch eine passende Ernährung oder auch Calcium- und Vitamin-D-Gaben das durchaus vermieden werden kann.
Also hilft auch sowas wie eine trainierte Muskulatur,
auf jeden
Sport,
Fall, auf
das
jeden
Knochengerüst Fall. Also, sozusagen grundsätzlich auch vor Brüchen zu schützen?
Ja, nicht nur das, sondern auch die Koordinationsfähigkeit, dass die Menschen einfach beweglicher sind und das dadurch besser kompensieren können.
Mhm. Auf das Thema Diagnose haben wir eben auch schon ganz kurz geschaut. Wenn wir das nochmal ein bisschen aufrollen, häufig wird geröntgt, Standardmethode.
Genau, also die Standarduntersuchung ist natürlich dann die Röntgendiagnostik. Es gibt gewisse Brüche, die sich dem entziehen. Dann muss man spezielle Untersuchungen machen, wie zum Beispiel eine Computertomographie oder sogar auch eine Kernspintomographie. Bei Kindern setzen wir sehr häufig dann im weiteren Verlauf, um die Knochenheilung auch zu beurteilen, die Ultraschalluntersuchung ein, die weitaus keine Strahlenbelastung bedeutet und dadurch dann eben sehr schön das Ganze auch so gemonitort werden kann.
Wenn wir es nochmal ein bisschen sortieren, wann kommt Computertomographie oder sogar Magnetresonanztomographie zum Einsatz?
Das wird im weiteren Verlauf. Also teilweise gibt es spezielle Frakturformen im Bereich der Wirbelsäule zum Beispiel, wo wir unbedingt eine Computertomographie brauchen. Die steht auch in den größeren Zentren 24/7 zur Verfügung, sodass diese Untersuchungen dann zusätzlich benutzt werden. Wir monitoren auch teilweise die Knochenbruchheilung mit einer Computertomographie, um das Röntgenbild einfach scharf zu stellen.
Und den Ultraschall, vor allem bei Knochenbrüchen bei Kindern, den Sie angesprochen haben, wird das standardmäßig eingesetzt oder ist das eher noch eine seltenere
Anwendung? Das wird zunehmend, also in großen Zentren, wir setzen es eigentlich standardmäßig inzwischen ein, aber das ist noch nicht flächendeckend möglich, weil die Ultraschallgeräte in dieser Qualität nicht überall verfügbar sind.
Und die Vorteile von dieser Behandlung? Ja,
keine Strahlenbelastung und im Prinzip auch eine schmerzfreie Untersuchung.
Nach der Diagnose, über die wir jetzt gesprochen haben, kommt die Behandlung. Die verläuft oft problemlos. Bevor es gleich um die häufigsten Behandlungsmethoden geht, schauen wir aber erstmal auf einen Fall, bei dem ein Bruch erst sehr spät erkannt wurde. Und dann auch die Folgen lange angedauert haben oder noch andauern. Meine Kollegin Anneke Meyer hat mit einem Betroffenen gesprochen.
Im Sommer 2019 war ich beim Bergwandern und bin dort umgeknickt und habe mir eigentlich gar nicht viel bei der Sache gedacht. Dachte, die Bänder sind ein bisschen gedehnt. Ich hatte initial schon Schmerzen, aber die waren eigentlich nicht schlimmer, als wenn man normal mit dem Fuß umknickt. Und es wurde auch nach 2-3 Tagen ein bisschen besser, aber ging nie ganz weg. Hat dann stattgefunden in diesem ersten Corona-Herbst. Dadurch bin ich auch nicht gleich zum Arzt gegangen. Habe gedacht, das gibt sich schon wieder. Aber das wurde dann über die Wochen eigentlich immer schlimmer. Und spätestens im darauffolgenden Winter, als dann auch ein bisschen Schnee auf den Straßen lag, habe ich gemerkt, dass da also was nicht in Ordnung sein kann. Und bin dann eben erstmals zum Arzt gegangen. Und dann zog sich die Physiotherapie über mehrere Monate. Aber gegen Ende der Physiotherapie, als da wirklich keine Besserung, sondern im Gegenteil eher eine Verschlechterung sich eingestellt hatte, bin ich dann nochmal zu einem anderen Arzt gegangen und der hat dann mittels MRT festgestellt, dass da also nicht die Bänder beschädigt waren, sondern der Knochen gebrochen war. Ja, das war natürlich schon ein Schock. Also auch als der Arzt mit der Diagnose des Bruches kam, da habe ich schon gemerkt, das wird also jetzt eine längerwierige Sache. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon in einer Lage, wo ich eigentlich kaum noch laufen konnte. Und das hat mich dann schon über längere Zeit dann fast nur auf den Bürostuhl oder aufs Sofa gefesselt. Und je mehr man eingeschränkt ist, desto weniger kann man auch am alltäglichen Leben teilhaben. Ja, das war natürlich schon ein Einschnitt. Es gab also Phasen, wo ich nicht mal um die Ecke zum Einkaufen gehen konnte oder ich konnte die Kinder, wir haben 2 kleine Kinder, die konnte ich nicht mehr zur Krippe oder zum Kindergarten bringen oder abholen. Das waren also auch alles Aufgaben, die an meiner Partnerin hängen blieben. Und es war schwierig, auch damit umzugehen, dass eigentlich nicht klar war, ob sich die Situation bessern würde. Ja, da kam jetzt also eine lange Phase von 1-2 Jahren, bei der nicht ganz klar war, ob das Gelenk versteift werden müsse, damit ich schmerzfrei damit wieder umgehen könne. Es gab schon Phasen auch der Verzweiflung, wenn man dann auf dem Sofa sitzt und nicht viel machen kann und sich wünscht, dass vielleicht eine Prothese doch besser wäre oder eine Versteifung. Genau, es war zum ersten Mal im Prinzip, dass ich mich mit einer schwereren Einschränkung auseinandersetzen musste, mit chronischen Schmerzen. Das öffnet einem so ein bisschen die Augen, was chronische Erkrankungen und auch chronische Schmerzen bedeuten können. Und welche Einschränkungen auch damit einhergehen. Ja, also ich denke, im Großen und Ganzen war es ein recht gradueller Prozess. Die Strategie, und im Nachhinein denke ich, war das die richtige Strategie, oder war, dass auf den Gips verzichtet wurde, weil der Bruch wohl schon so alt war, dass das nicht viel gebracht hätte. Ich hatte aber eine Bandage, die ich dann über 6 Wochen getragen habe, die das Gelenk im Prinzip ruhig stellen sollte. Und im Anschluss begann ich dann mit einer sehr langsam aufbauenden Physiotherapie. Und die Kombination wahrscheinlich aus der Zeit, aus der aufbauenden Physiotherapie, aus Stoßwellentherapie, die ich auch bekommen habe, um das Knochenwachstum dort zu stimulieren, aber auch über stabilisierende Fußeinlagen. Dadurch wurde es wahrscheinlich über die Zeit immer besser. Und inzwischen kann ich wieder deutlich mehr als 500 Meter laufen, mit den Einlagen auch einigermaßen schmerzfrei. Und es ist noch nicht ganz absehbar, ob das Gelenk jemals wieder so belastbar sein wird wie früher. Aber ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass das auch wieder kommen wird.
Wenn ein Knochenbruch schlecht heilt, meine Kollegin Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Jetzt sind wir gleich mit einem schweren Fall ins Thema Therapie eingestiegen, Herr Raschke. Wie häufig sind denn solche Fälle? Späte Diagnose und Langzeitfolgen?
Das ist leider viel häufiger, als man sich das so vorstellt. Ich meine, es ist einfach so, dass man an diesem Beispiel sehr gut sehen kann, dass dieser Patient plötzlich aus voller Gesundheit deutlich beeinträchtigt worden ist und diese Beeinträchtigung ihn jetzt über mehrere Monate, vielleicht sogar lebenslänglich betreffen wird. Das merkt man schon bei Patienten, die kleinste Frakturen, auch im Bereich, zum Beispiel im Bereich der Hand. Am Handgelenk gibt es die sogenannten Kahnbeinbrüche, die oft sehr viel später erst erkannt werden und dann zu einer dramatischen Verschlechterung der Funktion der Hand führen können. Und erst dann weiß man eigentlich, was man an seinen gesunden Knochen so hat.
Mhm. Wenn wir auf die andere Seite des Spektrums schauen, gibt es auch Fälle, in denen Brüche von allein wieder verheilen und eigentlich gar nichts gemacht werden muss?
Genau, gibt es durchaus. Also ein Großteil der kindlichen Frakturen kann man sehr gut konservativ behandeln. Zum Beispiel, wie vorhin gesagt, die Grünholzfrakturen. Aber es gibt eben einige, von denen wir wissen, dass eine dauerhafte Fehlstellung dann auch zu einer dauerhaften Beeinträchtigung möglicherweise auch lebenslänglich führen wird. Und da sind wir dann eigentlich gefragt, dass wir das eben doch deutlich verbessern können. Mhm. Da haben wir heute enorme Fortschritte erreicht in den letzten 30, 40 Jahren, die also wirklich bemerkenswert sind.
Da sprechen Sie jetzt das Thema Operation schon an. Mhm. Wenn wir erst nochmal auf sozusagen das Schonen und Ruhigstellen schauen, früher wurde viel gegipst. Hat sich das verändert oder wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Also ist es so, dass wir manchmal sagen, ja, die Patienten kommen und sagen, um Gottes Willen muss man das operieren. Und wir kommen dann manchmal und sagen, ein Glück, wir können es operieren, sodass wir eigentlich die Funktion auch voll wiederherstellen können. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der Ansatz der modernen Unfallchirurgie. Und da haben wir heute Implantate und Methoden, die sehr schonend sind, zur Verfügung, die das eigentlich im weitesten Sinne durchaus sehr weit ermöglichen.
Und wenn ruhig gestellt wird, welche Alternativen gibt es zum Gips?
Es gibt moderne CAS, das sind Kunststoffgipse, die angepasst werden. Es gibt auch sogenannte Orthesen, mit denen wir die Gipse eigentlich komplett ersetzen können. Dadurch kann dann auch die Körperhygiene wieder eingesetzt werden und durchgeführt werden. Der Fuß kann gewaschen werden. Das ist sicherlich sehr angenehm.
Dann schauen wir aufs Thema Operation, das Sie ja schon angesprochen haben. Wann werden Brüche auf jeden Fall operiert?
Also insbesondere bei Situationen, wo wir sonst die Schwierigkeit haben, dass eine sofortige Immobilisation, dass der Patient sonst dauerhaft liegen muss, eintritt. Also wir haben heute insbesondere bei älteren Menschen die Möglichkeit, die können ja nicht entlasten, die müssen voll draufsteigen auf die verletzte Region. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, entweder mit modernen Verfahren den Knochen so zu stabilisieren, dass sie sofort belasten können, oder wir ersetzen das Gelenk und setzen ein künstliches Gelenk ein.
Mhm. Was sind denn die häufigsten Verfahren, die da eingesetzt werden? werden, um sozusagen eine sofortige Belastung wieder zu ermöglichen?
Da haben wir je nachdem. Also wir haben im Bereich der zum Beispiel am Oberarmkopf haben wir moderne Plattensysteme, mit denen wir, nachdem der Bruch wieder eingerenkt wird, oder Nagelsysteme, mit denen wir praktisch den Bruch mit Plattenschrauben, Nägeln stabilisieren. Oder es wird ein künstliches Gelenk eingesetzt.
Mhm. Diese Plattenschraubennägel, die müssen dann aber zumindest zum Teil auch wieder rausgeholt werden, wenn die Knochenheilung abgeschlossen ist.
Beim alten Menschen eigentlich nicht. Die stören nicht, die sind aus Titan, die sind sogenannt also rostfrei, sodass wir die meistens drin lassen. Im Gegenteil, es ist manchmal so, dass das noch einen zusätzlichen Schutz erlaubt.
Mhm. Was passiert denn eigentlich im Knochen, wenn der von selbst oder mit medizinischer Hilfe, mit Nägeln, Drähten etc. stabilisiert wieder zusammenwächst?
Also es ist so, dass die Natur glücklicherweise Knochen wieder zu Knochen macht und nicht über ein Ersatzgewebe ausheilt, wie das bei Bändern der Fall ist. Und dadurch ist eigentlich auch der Knochen, der verheilt ist, initial, also in der Anfangsphase, durchaus stabiler als auf der gesunden Seite, auf der anderen Seite. Und das bildet sich dann aber nach einer gewissen Zeit wieder zurück.
Okay, das ist die nächste Frage, die ich hier auf dem Zettel habe. Heilen Knochen normalerweise also wieder so gut, dass die Stabilität und Funktion wieder so gewährleistet ist wie vorher? Oder entstehen da sozusagen auch Sollbruchstellen an bestimmten Stellen?
Das ist schwierig zu beantworten. Es gibt Situationen, an denen der Knochen vollständig wieder ausheilt. Und wir müssen allerdings gerade in Gelenkbereichen, wollen wir natürlich eine exakte anatomische Reposition erreichen. Das heißt, der Knochen wird praktisch direkt in die Position wieder gebracht, in der er es vorher gewesen ist. Trotzdem entstehen durch den Bruch, gerade in Gelenkbereichen, natürlich auch Knorpelschäden. Und diese Knorpelschäden, wenn sie nicht perfekt wieder aufeinandergesetzt sind, können dann zu einer späteren Arthrose führen, die dann weiterer Behandlung bedarf.
Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Knochenbrüche. Und bei mir im Studio ist dafür Professor Michael Raschke, Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Uniklinikum in Münster. Und unser erster Anruf kommt aus Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Bei Ihnen geht es um das Thema Beckenbruch.
Ja, ich bin von der Leiter gefallen. Ich bin 67 und ich möchte mich einfach mal bei allen bedanken, die mich da behandelt haben. Also vom Krankenwagen angefangen. Der kam nach 10 Minuten, hatte meine Tochter noch nicht mal meine Sachen zusammengesucht und haben mich aus dem 4. Stock nach unten getragen, ja. Und im Krankenhaus war ich in der Charité in Wedding und wurde also vorzüglich behandelt. Alle Schwestern total nett. Und anschließend sollte ich dann in die Geriatrie. Und das habe ich verweigert, weil ich mich natürlich total jung fühle, wie alle Alten. Und dann hat der Sozialarbeiter Clemens, den Nachnamen weiß ich nicht mehr, der hat mir dann eine Anschlussheilbehandlung besorgt in Bad Düben. Und da wurde ich so gut geheilt. Ich hatte so super Physiotherapeuten, dass das war kurz vor Weihnachten und ich habe überhaupt gar keine Schmerzen mehr und kann nicht schlechter laufen als vorher. Ich konnte schon vorher schlecht laufen.
Vielleicht noch ganz kurz und nachgefragt. Entschuldigung, wie sind Sie denn in der Charité behandelt worden?
Ich kannte das ja so, dass man bei einem Beckenbruch ewig rumliegen muss. Aber nein, am zweiten Tag kam ein Physiotherapeut mit Krücken und ich durfte zwar die Seite nicht belasten, auf der das war, aber ich wurde gleich bearbeitet sozusagen. Mhm. Und da war ich auch froh drüber, weil ich dann alleine auf Toilette gehen konnte.
Vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht, Herr Raschke. Vielleicht erstmal Lob an das medizinische System. Es gibt aber auch Lücken.
Also erstmal muss ich ganz klar sagen, das ist ja ein perfektes Beispiel über moderne Unfallchirurgie, obwohl wir ja gar nichts machen mussten. Sie haben sich praktisch selber geholfen. Sie haben offensichtlich einen stabilen Beckenbruch erlitten, wo keine operative Intervention erforderlich war. Und dass Sie jetzt genauso gut wieder rumlaufen können wie vor dem Bruch, spricht einfach dafür, dass Sie eine sehr gute Knochenheilung haben, was bei den meisten Menschen auch der Fall ist.
Mhm. Zweiter Aspekt, den die Anruferin angesprochen hat, war die Physiotherapie und die Nachsorge. Wie sieht die normalerweise bei einem Beckenbruch aus?
Ja, das ist eben so, dass, wie das auch vorhin beschrieben worden ist, dass man eine Teilbelastung macht, beziehungsweise die verletzte Seite nicht belastet. Man muss eben lernen, dann mit Unterarm-Gehstützen oder am Anfang mit einem Gehwagen unter spezieller Anleitung unserer Physiotherapeuten diese Extremität dann zu entlasten. Und das Beste ist eigentlich, wenn die Schmerzen weggehen, dann spricht das einfach dafür, dass der Bruch angezogen hat und dann wieder voll belastet werden kann.
Ich habe eben ganz kurz die Lücken auch im Medizinsystem oder bei der Versorgung von Brüchen angesprochen. Sie haben ja vorhin selbst gesagt, es gibt immer wieder Brüche, die nicht entdeckt werden, nicht diagnostiziert werden. Woran liegt das und was könnte man eventuell verbessern, um da die Zahl dieser nicht entdeckten Brüche oder vielleicht auch falsch behandelten Brüche zu reduzieren?
Falsch behandelt, weiß ich nicht. Wenn ein Bruch nicht erkannt wird, dann ist er möglicherweise auch gar nicht so schlimm und heilt von selber aus. Das ist ja manchmal in der Natur der Dinge. Aber die Folgen dieser schlecht erkannten Brüche sind eben manchmal, dass dann chronische Schmerzen auftreten können, die dann zu erheblichen Behinderungen führen können.
Mhm. Nochmal vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Unsere nächste Hörerin ist Frau Schelott aus Wulfsen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Also ich möchte vorweg erwähnen, dass ich das jetzt alles nur sehr laienhaft erzählen kann. Und Sie waren aber gerade bei meinem Stichwort, nämlich chronischer Schmerzen nach nicht wirklich gehaltenen Knochenbrüchen. Mhm. Also ich bin im Juli 1918 einen Oberschenkelhalsbruch gehabt und bin mit einem Gleitnagel, so heißt das glaube ich, medizinisch versorgt worden und habe aber in der Reha so starke Schmerzen unter Belastung bekommen, die auch leider nicht weggehen wollten. Und nachdem ich dann ein MRT habe machen lassen, also es hieß immer, auf dem Röntgenbild sei alles in Ordnung, ist leider festgestellt worden, dass die Bruchkanten halt nicht wirklich aufeinander saßen, sondern fast ein Zentimeter Luft war. Und folglich der Bruch nicht geheilt war. Und da hat es dann eine Revisions-OP gegeben. Und leider ist nach dieser OP, in 21 war die, dasselbe passiert wie beim ersten Mal innerhalb der Reha, die eine Woche ganz toll lief und mit steigender Belastung bekam ich wieder starke Schmerzen und das wurde dann so ein bisschen abgetan, ja, unter psychischer Probleme eventuell und ich habe es vor Schmerzen nicht mehr ausgehalten.
Frau Schelott, lassen Sie uns noch vor den Nachrichten noch die Gelegenheit geben, an Herrn Raschke darauf einzugehen und
Ihren Fall einzuordnen. Es gibt ja noch eine dritte OP dann, also und zwar auch 21, die dann, obwohl das Hüftgelenk eigentlich okay war, jetzt so eine endgültige Lösung ist mit Hüftgelenk. Aber ich habe an dieser Bruchstelle immer noch ganz starke Schmerzen, die mich sehr beeinträchtigen.
Vielen Dank für die Schilderung, Frau Schelott. Herr Raschke, wie würden Sie diesen Fall einordnen? Also eine Wundheilungsstörung und immer wieder das Problem an der Bruchstelle.
Ich glaube, es war eine Knochenbruchheilungsstörung. Man hat bei Ihnen versucht, das körpereigene Gelenk zu erhalten und dann eben den Schenkelhals mittels einer Stabilisierung zur Ausheilung zu bringen. Das gibt es mal, dass das auch nicht funktioniert. Und dann, trotz dieser Revisionsoperation, ist dann gewechselt worden auf eine künstliche Prothese, ein künstliches Gelenk. Und jetzt haben sie weiter Beschwerden. Das kann natürlich auch viele Ursachen haben. Das sollte man sicher auf jeden Fall nochmal abklären. Vielleicht ist auch schon eine Lockerung aufgetreten oder das Ganze ist verrutscht. Das sollte unbedingt nochmal abgeklärt werden.
Vielleicht noch ganz kurz angeschlossen die Frage, was für Optionen gibt's denn noch in so einem Fall, dann weiter zu behandeln?
Also bei Knochenbruchheilungsstörungen versuchen wir natürlich, das körpereigene Gewebe wieder zur Ausheilung zu bringen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es wurden schon angesprochen worden, eine Stoßwellenbehandlung. aber auch eine Knochenmarkstransplantation. Bei dieser Situation ist es manchmal aber wirklich dann die bessere und zuverlässige Version, dass auf ein künstliches Gelenk gewechselt wird.
Es geht um das Thema Knochenbrüche. Bei mir im Studio ist Professor Michael Raschke, Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Uniklinikum in Münster. Bevor es gleich weiter um Ihre Fragen geht, schauen wir an dieser Stelle auf eine Erkrankung, die bei vielen Knochenbrüchen eine wichtige Rolle spielt. Wir haben sie auch schon kurz angesprochen. Osteoporose oder Knochenschwund. Dabei werden die Knochen porös und brechen dadurch leichter. Die Krankheit ist weit verbreitet. In Deutschland leben mindestens 6 Millionen Menschen mit dieser Diagnose. Und über das Thema Osteoporose und Knochenbrüche habe ich vorab mit Dr. Friederike Thomasius gesprochen. Sie ist Ärztin und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Osteologie. Ich habe Sie zuerst gefragt, was genau bei Osteoporose mit den Knochen passiert.
Bei Osteoporose ist es so, eine systemische Skeletterkrankung. Der Knochen wird einfach weniger. Es handelt sich um eine Erkrankung, bei der die Knochenmasse, die Knochenarchitektur immer weniger wird, weil Knochenabbau und Anbau nicht im Gleichgewicht stehen. Und das hat zur Folge, dass der Knochen bruchanfällig wird. Und der Endpunkt dieser Bruchanfälligkeit ist dann eben das Eintreten des Knochenbruchs.
Welche Ursachen kann denn Osteoporose haben?
Da gibt es wahnsinnig viele Ursachen. Wir haben aktuell in der Leitlinie 33 priorisierte Risikofaktoren. Insgesamt wissen wir aber mittlerweile von 101. Und diese Risikofaktoren, das sind zum einen natürlich genetische Faktoren, wenn Vater oder Mutter einen Schenkelhalsbruch gehabt haben. Es sind Medikamente wie Cortison. Es sind chronische Erkrankungen wie Rheuma und wie Diabetes. Das heißt, es ist eine Vielzahl an Erkrankungen, bei denen man daran denken sollte, das kann auch das Knochenbruchrisiko im Sinne einer Osteoporose erhöhen.
Und das Alter spielt eine wichtige Rolle.
Vielen Dank für das Nachfragen, jawohl. Das Alter spielt eine gewaltige Rolle. Das ist sozusagen den Faktor, den wir ja gar nicht ändern können. Ab dem Alter von 65 bei den Frauen und ab dem Alter von 75 bei Männern steigt das Risiko deutlich, wir nennen es exponentiell an. Das heißt, ja, das Alter ist ein starker und unveränderbarer Risikofaktor für Brüche.
Wie macht sich denn Osteoporose für die Betroffenen bemerkbar? Gibt es da typische Symptome? Bemerken Betroffene das überhaupt normalerweise am Anfang?
Ja, es ist eben genau das, was nicht eintritt. Es ist eben ein schleichender Prozess, der keine Beschwerden macht. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Bluthochdruck. Das macht auch keine Beschwerden. Und das Einzige, was hilft, ist zu gucken, liegen Risikofaktoren vor, die eventuell dazu führen, dass man eine Osteoporose hat. Und deswegen empfehlen wir eben auch, dass bei postmenopausalen Frauen und bei Männern mit entsprechenden Risikokonstellationen einmal eine Knochendichte gemacht wird, weil Osteoporose, bis der Bruch eingetreten ist, nach heutigem Kenntnisstand eben keine Beschwerden macht.
Dann schauen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie lässt sich denn Osteoporose vorbeugen, soweit das geht bei bestimmten Risikofaktoren?
Prävention der Osteoporose, die beginnt eigentlich im Jugendalter. Wichtig ist bei der Frau die regelmäßige Regelblutung bis zum Eintritt der Menopause. Insgesamt für alle Männer und Frauen ist es die gesunde Ernährung mit ausreichend Kalzium und Vitamin D-Zufuhr und das Muskeltraining, denn Muskel und Knochen, die bilden eine Einheit.
Gibt es bestimmte Arten von Brüchen, die bei Osteoporose besonders häufig vorkommen?
Besonders häufig ist die Wirbelfraktur, weil wir einfach 16 bzw. 17 Wirbel haben in Brust- und Lendenwirbelsäule, die brechen können. Und besonders schwerwiegend ist der Schenkelhalsbruch, weil der eben in 20% der Fälle auch zu einem verfrühten Versterben führt. Also das sind die ganz essentiellen Brüche. Und wichtig ist als Wächterfraktur letztendlich der Unterarmbruch, der distale Radiusbruch bei der postmenopausalen Frau. Da sollte man einmal hingucken, liegt eventuell eine Osteoporose vor.
Sie haben es eben schon ganz kurz angerissen, das Thema, wie lässt sich abklären, ob jemand von Osteoporose tatsächlich betroffen ist?
Das erste ist Fragen nach Risikofaktoren. Und wenn sich dann Risikofaktoren ergeben, dann besteht die Indikation für eine Knochendichtemessung. Und diese Knochendichtemessung, die empfehlen wir mit der Methode DXA, duale Röntgenabsorptiometrie. Und man misst Wirbelsäule und Schenkelhals Und danach hat man eine Aussage, ob die Knochendichte erniedrigt ist. Und wenn die deutlich erniedrigt ist, dann wird die Diagnostik erweitert. Dann nimmt man Blut ab, um festzustellen, liegen andere Risikofaktoren vor, die man nicht abfragen kann. Und wenn man kleiner geworden ist oder Rückenschmerzen hat, dann muss auch eine bildgebende Diagnostik der Wirbelsäule dazukommen. Und in diesem Gesamtkontext wird dann die Diagnose Osteoporose gestellt.
Wir haben eben über die Prävention von Osteoporose gesprochen. Wenn jetzt Osteoporose diagnostiziert wird, wie können Betroffene möglichst Brüche trotz der Osteoporose vermeiden?
Das Entscheidende ist, dass sie eine Therapie erhalten, eine medikamentöse Osteoporose-Therapie. Und man muss das so sehr betonen, weil in Deutschland selbst Patienten mit Brüchen nur in einer geringen Anzahl eine medikamentöse Osteoporose-Therapie erhalten. Wenn man diese Therapie erhält, dann sinkt das Bruchrisiko um 50% und mehr ab. Und dann ist auch das Risiko gesenkt, dass man trotz Osteoporose Brüche erleidet. Aber es fehlt einfach die konsequente Therapie nach Knochenbrüchen bei Osteoporose. Und dann ist die Frage echt schwer zu beantworten.
Wie sieht es mit Nebenwirkungen bei so einer medikamentösen Osteoporose-Therapie aus?
Es gibt keine Therapie ohne Nebenwirkungen. Die Frage ist, ist es eine leichte Nebenwirkung, die vorübergehend ist, wie zum Beispiel einmal Magenschmerzen zu haben oder einen Muskelkrampf, oder ist es eine schwerwiegende Nebenwirkung? Und bei den Medikamenten gegen Osteoporose ist es so, dass jede Bewertung hinsichtlich der Nebenwirkung als allererstes die Wirkung in den Vordergrund stellt, weil das Risiko für die schweren Nebenwirkungen extrem niedrig ist.
Wie sieht es mit nicht-medikamentösen Optionen aus, bei Osteoporose das Bruchrisiko zu verringern?
Letztendlich gibt es da bisher keine solide Datenbasis, auf der man sagen könnte, die ein oder andere nicht-medikamentöse Therapie senkt das Risiko so deutlich. Was wir wissen ist, wenn man frühzeitig beginnt, ein wirklich rigoroses Muskeltraining zu machen, dann kann man auch Brüche verhindern. Aber das bedeutet wirklich Konsequenz über Jahrzehnte.
Dann lassen wir uns zum Schluss noch auf die Therapie von Brüchen bei Patientinnen und Patienten mit Osteoporose schauen. Gibt es da Dinge, die besonders beachtet werden sollten, um diese Brüche zu behandeln, verheilen zu lassen und vielleicht dann auch künftige Brüche an derselben Stelle zu vermeiden?
Es bleibt letztendlich bei derselben Antwort. Das Entscheidende ist, dass, wenn jemand einen osteoporosebedingten Bruch hat, eine Osteoporose-Therapie erhält. Und hier ist deutlicher Verbesserungsbedarf in Deutschland zu sehen. Die Knochenheilung ist durch Osteoporose nicht gestört. Das heißt, der Knochen heilt. Das Problem ist, wenn er nicht letztendlich in dem Knochenumbau, also im Metabolismus geändert wird, dann baut er sich weiter ab und weitere Brüche treten auf. Und so gesehen, das Entscheidende ist, nach einem osteoporosebedingten Bruch, Therapie.
Friederike Thomasius, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Osteologie, über Osteoporose als Risikofaktor für Knochenbrüche. Herr Raschke, Osteoporose und Knochenbrüche auch bei Ihnen an der Klinik ein großes Thema.
Ja, leider tagtäglich. Wir sehen viele Brüche, die osteoporosebedingt sind, und viele Patienten sind baff erstaunt, weil sie ja gerade sich haben untersuchen lassen und trotz Osteoporose und Osteoporose-Therapie einen Bruch erleiden. Da haben wir heute glücklicherweise Verfahren zur Verfügung, die die Funktion voll wiederherstellen. Zum Beispiel am Radius, also am Unterarm, am Handgelenk, gibt es Plattensysteme, die wir einbauen können, sodass der Bruch in der korrekten Stellung verheilt und eigentlich ohne Gips nachbehandelt werden kann. Allerdings muss man ganz klar sagen, die Osteoporose-Therapie kann, muss man sagen, nicht den Knochen wieder aufbauen. Sie kann nur den natürlichen Verlauf der Osteoporose stoppen. Und es ist auch klar, dass praktisch beim älteren Menschen die Knochenbruchheilung länger braucht als beim Kind oder beim Jüngeren.
Was empfehlen Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten mit Osteoporose, um Knochenbrüche in Zukunft dann zu vermeiden?
Wir haben natürlich viele Patienten, die immer wieder mit anderen Brüchen kommen. Die müssen, wie das vorhin Frau Thomasius auch gesagt hat, abgeklärt werden. Sie brauchen eine Osteoporose-Therapie, eine ausgewogene Ernährung und insbesondere auch krankengymnastische Übungen, um die Muskulatur darauf vorzubereiten und die Koordination zu verbessern.
Wir haben vor den Nachrichten über das Thema verzögerte Heilung, Bruchheilung gesprochen. Ab wann spricht man eigentlich von einer verzögerten Heilung?
In der Lehrmeinung ist es so, dass man nach 6 Monaten von einer sogenannten Pseudarthrose, also von einer verzögerten Knochenbruchheilung, spricht. Das sehen wir heute ein bisschen aggressiver. Wir sagen eigentlich, ein Bruch sollte nach 3 Monaten verheilt sein. Oder wenn wir Anzeichen sehen, dass der Bruch verzögert heilt, dann intervenieren wir heute sehr viel früher. Wir korrigieren teilweise eine Fehlstellung. Wir können mit Knochentransplantationen die Knochenbruchheilung anregen, aber müssen manchmal auch die mechanischen Rahmenbedingungen verbessern.
Mhm. Welche Komplikationen können denn hinter so einer verzögerten Bruchheilung stecken?
Ja, leider eben auch Infektionen. Wir wissen heute, dass Infektionen schleichend auch mal eine Knochenbruchheilungsstörung verursachen können. Deshalb ist es so, dass heute immer mehr praktisch bei derartigen Operationen Gewebe untersucht wird und wir dann auch, obwohl wir klinisch keinen Hinweis darauf haben, erkennen, dass da eben eine schleichende Infektion auch dahinter stecken kann.
Mhm. Eben ging es auch um das Thema künstliches Gelenk. Wann ist das tatsächlich dann die letzte Option?
Ist oft gar nicht unbedingt die letzte Option, aber die Option, die unsere Patientinnen und Patienten sofort wieder in die volle Mobilität wieder hineinbringt. Und das ist ja sehr wichtig, dass die alten Menschen, die ja eben nicht sicher entlasten können, sofort wieder ihre Hüfte oder den Arm bewegen können und die Hüfte belasten können. Und da sind das sehr, sehr gute Verfahren, die wir heute glücklicherweise zur Verfügung haben.
Mhm. Zum Thema Knochenbruch und Gelenk hat uns auch eine Hörerfrage per Mail erreicht. Er schreibt, ich habe mir vor Jahren mehrfach beim Kampfsport die rechte Zehe verletzt, aber nie richtig behandeln lassen. Heute ist die Diagnose Hallux rigidus mit erheblicher Gelenkspaltverschmälerung. Die Frage, ist hier eine OP noch sinnvoll, um das Gelenk wiederherzustellen? Ich bin 60 und sehr sportlich.
Wahrscheinlich hat er chronische Traumen erlitten, sodass eine Arthrose in dem Großzehengrundgelenk aufgetreten ist und da gibt es entweder Teilgelenkersätze, Ersatzoperationen, die man machen kann. Aber manchmal ist es durchaus auch sinnvoll, das Gelenk dann dauerhaft ruhig zu stellen, also eine Versteifung durchzuführen. Ich habe teilweise Patienten, die damit noch sehr erfolgreich Marathon laufen.
Mhm. Frau Müller aus Sachsen hat angerufen. Guten Morgen, Frau Müller.
Hallo.
Bei Ihnen geht es eigentlich um Ihren Sohn, wenn ich richtig
informiert
bin.
Genau, richtig.
Ja.
Ja, der ist 16 Monate alt, der kann doch nicht selber anrufen.
Dann übernehmen Sie gerne für ihn und beschreiben, worum es bei ihm geht.
Ja, und zwar geht es bei ihm darum, dass er im Kindergarten vor 2 Wochen einen Zusammenstoß mit einem anderen Kind und dessen Tretauto hatte. Und wir dann in der ersten Woche bei 5 verschiedenen Ärzten waren, BG-Ärzte, weil es im Kindergarten passiert ist, und auch Kinderärzte, und 5 verschiedene Meinungen hatten, von 5 Wochen Gips bis der Gips kann ab, das Kind braucht keinen Gips. Jetzt war dann der letzte Stand eben, der Gips kann ab, und ja, es wäre anscheinend nur eine Knorpelverletzung, aber vorhin war ja auch das Thema, dass Knorpelverletzungen eventuell später Folgen haben können, und jetzt wir sehr, sehr unsicher sind, was macht man bei so einem kleinen Kind mehr kaputt, wenn man den Gips dran lässt oder wenn man den abmacht, der ist ja gerade noch im Wachstum, er kann schon laufen, er ist eigentlich sehr aktiv, und ja, es ist auch schwierig, ihm beizubringen, dass er nicht laufen kann gerade.
Mhm. Erstmal vielen Dank für den Anruf, Frau Müller. Mhm. Herr Raschke, wie würden Sie den Fall einschätzen nach den Informationen, die Sie
haben? Das ist schwierig, jetzt auf die Ferne hin zu beurteilen. Wenn Ihr Sohn mit 16 Monaten schmerzfrei jetzt wieder das Gelenk bewegen kann und auch laufen kann, würde ich das dabei belassen. Wenn man jetzt unbedingt eine Diagnose erzwingen möchte, muss man möglicherweise auch eine Kernspintomographie machen, die den Knorpel sehr gut darstellt. Aber um das Kind in der Kernspintomographie wirklich optimal vorzubereiten, braucht es dafür eine Narkose. Und das muss man immer sorgfältig abwägen. Deshalb wahrscheinlich auch diese vielen Meinungen, die Sie da haben.
Okay. Und das heißt, wenn dann eine Knorpelverletzung wäre, würde sich das jetzt im Alter noch verwachsen oder kann das dann wirklich eventuell noch Folgen haben?
Es ist äußerst selten, dass in dem Alter eine Knorpelverletzung nach einem normalen Sturz auftritt. Von daher würde ich jetzt einfach mal beruhigt zuwarten.
Frau Müller, vielen Dank für den Anruf aus Sachsen. Unsere nächste Hörerin ist Katharina Alze-Meusel aus Berlin.
Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo. Ja.
Hallo, ich bin 79 Jahre.
Ja.
Vor 19 Jahren bin ich gefallen, habe mir den Unterarm gebrochen und beim Röntgen stellte man fest, dass der Bruch an einer Knochenzyste ist. Und es wurde behandelt, aber konventionell behandelt und zu meiner großen Freude musste nicht nochmal operiert werden, sondern die Knochenzyste hat sich wieder gefüllt. Vor 7 Jahren habe ich ein Kind hochgenommen, ein bisschen gedrückt und auf einmal hat es auf dem anderen Arm hatte ich einen Bruch. Und zwar wieder an derselben Stelle und auch wieder eine Knochenzyste wurde festgestellt. Glücklicherweise alles immer durch konventionelle Behandlung. Ich habe mich testen lassen auf Osteoporose. Es besteht keine Osteoporose. Aber man hat festgestellt, dass ich auch eine Zyste in der Nase habe und am Gelenk. Nun ist meine Frage, wie entstehen denn solche Zysten?
Vielen Dank für die Frage, Frau Alzemäusel. Ja, Herr Raschke, genau, das ist auch das Erste, was ich mir notiert habe. Vielleicht erstmal, was ist eine Knochenzyste? Und dann zweite Frage, wie entsteht sowas?
Eine Knochenzyste ist einfach eine Schwachstelle des Knochens. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass das bei Ihnen so spät erst entdeckt wurde. Es gibt Menschen, die haben an ganz vielen Regionen im Körper eine Knochenzyste, die dann, wie das bei Ihnen aufgetreten ist, spontan auch zu einer Fraktur führen kann. Glücklicherweise ist es dann so, dass wenn es dann durch die Fraktur in die Zyste hineinblutet, heilen die dann oft völlig problemlos aus. Es kann aber auch sein, wenn man Knochenzysten unerkannt hat, dass dann eben solche Frakturen auftreten oder Knochenzysten in Bereichen sind, wo der Knochen stark belastet wird, dass man manchmal eben auch prophylaktisch dann eine Stabilisierung durchführt, damit eben eine derartige sehr schmerzhafte Fraktur oder ein derartiges Ereignis vermieden werden kann.
Wie sieht so eine Stabilisierung konkret aus?
Da haben wir ganz viele Spielzeuge bei uns im Repertoire. Also wir haben Plattenschrauben, Nägel. Es gibt dann eben Spezialnägel, die manchmal eingesetzt werden. Manchmal muss der Knochen auch von innen stabilisiert werden und zusätzlich noch augmentiert werden, also verstärkt werden durch zum Beispiel Knochenzement.
Und Frau Alzemäusel hat jetzt ja erwähnt, mehrfach Brüche an Stellen von Knochenzysten. Woran liegt das?
Ja, weil der Knochen einfach vorgeschwächt ist und eine ganz dünne Kortikales hat, also dieser feste Anteil ist dann sehr ausgedünnt und dann kann es eben bei derartigen mechanischen Überbelastungen, aber manchmal auch bei Drehbewegungen eben zu derartigen Ereignissen führen.
Nochmal vielen Dank an Sie, Frau Alzemäusel, nach Berlin. Und jetzt haben wir einen Hörer in der Leitung, Herr Dregelis aus Hamburg. Hallo Herr Dregelis, können Sie uns hören?
Ja, ich höre Sie sehr gut, ja, danke.
Sie haben sich bei einem Motorradunfall diverse Knochen gebrochen. Ja.
Genau, das war kein Unfall, sondern ein Sturz, es war kein anderer beteiligt. Ich bin selber auf Rollsplitt, habe ich mich zu Boden gelegt, mein Motorrad kaputt und ich habe Knochenbrüche. Das Schlüsselbein ist gebrochen, das Schulterblatt ist gebrochen und 3 Rippen sind gebrochen und ich habe mir an der linken Hand den kleinen Finger gebrochen. Der kleine Finger, da hat man mir ein Draht reingesteckt und da sagte man mir, das würde wieder ganz gut werden. Ich muss auch gleich sagen, ich fühle mich sehr, sehr gut hier betreut in dem Krankenhaus in Harburg. Das war wirklich ganz toll. Nicht nur die Ärzte, auch die Krankenschwestern. Also ganz großes Lob und danke, danke, danke schön. Dann hat man bei mir das Schlüsselbein operiert, sprich mit einer Platte dann, geschient. Oh, weil das war in 3 Teile zerbrochen und deswegen war eine Schiene vonnöten. Jetzt sehe ich mich im Spiegel wieder schön gerade und die linke Schulter sieht fast so gut aus wie die rechte auf den ersten Blick. Ich habe nur noch so muskuläre Schmerzen. Das Schulterblatt, also die Rippen hat man nicht geschient, das kenne ich. Ne, Rippen schient man nicht, weil die ja wohl zu schwer zu erreichen sind, nach meinem Verständnis. Aber jetzt komme ich zu dem Schulterblatt. Das Schulterblatt sah für mich auf dem Röntgenbild sehr komisch deluziert aus, also ein bisschen komisch gebrochen. Da meinten aber die Ärzte dann unisono, meinten sie, nein, das würde man nicht schienen, weil um das Schulterblatt zu schienen, müsste man die Muskeln, die auf der einen wie auf der anderen Seite müsste man ablösen, damit man rankäme. Sprich, man müsste wohl ja, sie ablösen, so habe ich das verstanden. Dann würde man schienen, dann würde da eben eine Platte rangenagelt, dann wäre es wieder schön gerade, so wie es sein sollte. Und dann würde man den Heilungsprozess abwarten und nachher muss die Platte dann ja wieder raus. Dann muss man die Muskeln wieder ablösen und annähen. Und deswegen haben diese Ärzte unisono entschieden, und ich glaube mal, das stimmt. Ich wollte mich nur noch mal rückversichern. Die sagten, nein, das Risiko, dass es dann muskuläre Probleme gibt beim Wiederzusammenwachsen der Sehnen oder der Bänder oder wie auch immer, man würde das jetzt nicht schienen. Also man hat da nicht operiert, sondern einfach, man hat mir jetzt 6 Wochen Schonhaltung verschrieben. Ich habe hier eine Armschlinge, die trage ich auch ganz, ganz sorgsam. Aber meine Frage, ein Schulterblatt, was gebrochen ist, das schient man nicht, da operiert man nicht, das lässt man im Körper sozusagen ohne etwas zu machen in Ruhe verheilen, auch wenn es ein bisschen krumm und schief ist.
Vielen Dank für die Frage nach Hamburg, Herr Raschke.
Herr Trigelis, da muss man ganz klar sagen, das Schulterblatt ist sehr schwer zu erreichen. Es ist auch, man muss sagen, umgeben von kräftiger Muskulatur. Das haben meine Kollegen möglicherweise sehr gut entschieden. Wenn Sie jetzt ja noch in der Behandlungsphase sind, dass das Ganze geschützt wird, kann ich Sie auch beruhigen, wenn Sie da jetzt gute Krankengymnastik bekommen, dann wird wahrscheinlich die Funktion eigentlich sich nach einer kurzen Zeit auch voll wieder einstellen können. Es gibt allerdings auch Schulterblatt-Situationen, wo man durchaus eine Operation durchführt. Das Schulterblatt ist allerdings manchmal auch nur hauchdünn. Und an den Kanten ist es, muss sagen, so, dass es zugänglich ist für eine sogenannte Plattenosteosynthese. Wenn das erforderlich ist, wird das auch gemacht. Da gibt es in Hamburg auch sehr gute Zentren. In Harburg sind das sehr gute Kolleginnen und Kollegen. Und das kann man eben auch dann manchmal auch operativ behandeln. Aber ich würde jetzt mal ganz in Ruhe abwarten. Das wird sich schon wieder einschaukeln.
Herr Trigelis, vielen Dank nach Hamburg für den Anruf und alles Gute für den weiteren Genesungsprozess. Wir haben viele Anfragen auch per Mail bekommen. Ich würde gerne noch die Mail eines Hörers vorlesen. Er schreibt: Ich hatte mir vor einigen Jahren bei einem Radunfall den Oberarm gebrochen. In der Folge kam es zur Komplikation Morbus Sudeck. Gibt es mittlerweile Therapien in so einem Fall? Damals gab es die jedenfalls nicht. Vielleicht erstmal, was ist Morbus Sudeck?
Ja, da spricht man von einer sogenannten Knochenstoffwechselerkrankung. Das ist eine Beschreibung mit einem Namen. Das ist ein Hamburger Chirurg, der es als erster beschrieben hat, die oft nach konservativer, aber auch nach operativer Therapie auftritt. Das ist sogenannte Reflexdystrophie. Das ist sehr, sehr schwierig zu behandeln, manchmal auch hartnäckig. Und da bedarf es einer teilweise hormonellen Behandlung. Es muss intensiv Krankengymnastik gemacht werden und viel, viel Geduld. Aber auch einer guten, positiven Einstellung, dass das Ganze wieder in Ordnung kommt.
Mhm. Noch eine Hörerfrage, die uns per Mail erreicht hat. In meinem 16. Lebensjahr habe ich einen Bruch des Mittelhandknochens nicht sauber therapiert, sodass der Knochen leicht krumm zusammengewachsen ist. Damals hieß es, es könne entweder wieder aufgebrochen werden oder man belasse es dabei. Ich habe mit nunmehr 39 Jahren keine Beschwerden, frage mich allerdings, ob in späteren Jahren noch welche auftreten könnten oder welche Auswirkungen es sonst haben könnte.
Also wenn die Funktion der Hand voll da ist und man keine Beschwerden hat, dann würde ich das lassen. Es gibt allerdings auch Situationen, wo derartige Brüche zu Drehfehlern kommen. Das heißt, dass zum Beispiel der Faustschluss nicht eindeutig möglich ist, dass die Finger dann sich überkreuzen und dann eben Probleme auftreten. Da gibt es eben heute sehr gute, moderne Verfahren, wo man allerdings den Knochen chirurgisch durchtrennen muss und dann das Ganze mit einer Platte zum Beispiel von innen stabilisiert und das in der Regel auch sehr gut zur Ausheilung kommt. Aber Spätfolgen, die jetzt da sind und die in 30 oder 40 Jahren dann sich bemerkbar machen, sind mir nicht bekannt. Aber wenn Sie jetzt praktisch eine gute Funktion haben, würde ich das wahrscheinlich auch so belassen.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss die Frage, wie könnten Knochenbrüche in 20 bis 50 Jahren behandelt werden? Wo sehen Sie da die großen Linien?
Wahrscheinlich ist es so, dass man sagen muss, der Knochen heilt ja immer eigentlich von selbst. Das ist auch schon in der Steinzeit so gewesen. Was wir heute eigentlich nur machen, ist, dass wir versuchen, mit elegantem Verfahren den Knochen wieder in die Funktion und in die Position zu bringen, sodass das Ganze folgenlos zur Ausheilung kommen kann.
Mhm. Das war die Sprechstunde zum Thema Knochenbrüche mit Professor Michael Raschke, Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum in Münster. Herr Raschke, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank, Herr Pyritz.
Ja, mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und für das Interesse. Bis bald, bis zum nächsten Mal.